Herzlich willkommen zurück zu Die Anwältin. Ja, 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 ich weiß, wir haben uns viel zu viel Zeit gelassen zwischen der letzten und der heutigen Folge, aber es wird sich lohnen, auch für dahin, bleibt uns also treu. Die beiden Anwältinnen, Frau Magister Nina Engelmeier, gibt noch keinen Doppelnamen.
Nein, ich habe ihren Namen gewechselt.
Ah, du hast ihn gewechselt?
Nicht mehr mein Mädchenname.
Das ist immer noch übrigens, weil ich schon mit einer Juristin spreche, freiwillig.
Ja, ja, natürlich.
Niemand muss?
Niemand muss.
Okay, das ist eigentlich erstaunlich, gell, dass Sie uns das noch lassen. Gut, also Nina Engelmeier und Frau Dr. Susanne Kieber. Herzlich willkommen wieder bei uns im Studio. Ihr seht, wir haben es ein wenig umgestellt. Wir sind besser dran und wir machen auch, meine ich, bessere Produkte. Nur um ein wenig den Druck zu erhöhen, ihr Lieben. Ich habe lange darüber nachgedacht, worüber ich denn eigentlich mit euch sprechen will. Und jetzt kurz im Vorgespräch habe ich mal auf den Tisch geknallt, auf der Autobahn. Ab wann, ab welchem Tempo darf ich mich de jure genötigt fühlen, unter Druck gesetzt fühlen? Und dann hast du, Susanne, gleich mal gesagt, du fährst hier sowieso nur 80 auf der Autobahn. Das heißt, ich habe erst ein Recht, mich zu beschweren oder mich genötigt zu fühlen ab einem gewissen Tempo. Liegt das an dem Tempo, das im Moment gerade der Flow ist an meiner Stelle auf der Autobahn? Wie wird das bemessen? Weißt du das?
Also fühlen darfst du dich immer, wonach dir ist. Die Frage ist, ob es rechtlich irgendwas hergibt. Ja.
Genau. Okay. Sollte ich in einem Sturm der Entrüstung jemanden, also im Moment nur ein Nummernschild, klagen wollen und ich werde ausgelacht vor Gericht, so es da überhaupt dazu kommt, muss ich trotzdem alle Kosten tragen, richtig?
Also Nötigung ist ein strafrechtliches Delikt, das muss man sowieso mal anzeigen bei der Behörde. Ja. Und Kläger ist dann der Staat. Das heißt, wir sind im amtswegigen Verfahren. Das heißt, Kostenersatz wird es da nicht geben für dich als Opfer.
Okay.
Die Frage ist halt, was rauskommt.
Ja, ja. An deinen Augenaufschlag sehe ich, tu es nicht. Ja, lass es sein.
Nein, es kommt wie immer drauf an.
Schon.
Ja, natürlich. Also es gibt Situationen, da ist das definitiv kein Thema, wenn man so knapp von jemandem hinten aufgefahren wird. Dann wird es gefährlich und dann muss man auch was tun. Wenn man sich jetzt nur individuell belästigt fühlt, weil man eigentlich eine Frechheit findet, wenn man selber mit 80 fährt, aus Klimaschutzgründen und alle anderen mit 120 vorbeibrausen.
So eine Frechheit. Ja, ja. Ja, genau.
Dann wird rechtlich wahrscheinlich nicht.
Okay, gut. Dann ist das weg. Das Zweite, Nina, ist vielleicht in Sachen Erbrecht, weil du es gerade vorher angesprochen hast, ganz wichtig, wir sind ja in so einer Phase, wo es angeblich heißt, dass junge Menschen sich keine Häuser mehr leisten können. Wo steht ihr bei den Jungvermählten mit Kind gerade?
Kurz vor dem Einzug in das Haus.
Also ihr habt es gerade noch so geschafft, würdest du sagen?
Nein, ich glaube, man muss sich jetzt halt überlegen, wie weit man sich nach der Decke stecken kann. Also es passt halt nicht mehr für jeden ein großes Einfamilienhaus mit Stock, sondern es gibt auch kleinere Möglichkeiten zu bauen und es muss nicht in jedem Garten ein riesen Pool, eine riesen Garage vor dem Haus stehen oder zwei Autos. Also ich glaube, man muss sich halt überlegen, was zu einem passt und was finanziell möglich ist.
Ja, und in welchen Zeiten wir leben, nicht?
Und in welchen Zeiten wir
leben. Weil es ist ja eine Belastung. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich meine Raten für mein Haus nicht mehr zahlen kann? Wie lange habe ich denn da juristisch Zeit?
Also du gehst sicher auf die klassischen Kreditraten ein. Also natürlich ist es sehr vielen Leuten nicht möglich, ohne Bank, ohne Fremdfinanzierung zu bauen. Und die Banken wollen fast immer ein eingetragenes Pfandrecht. Das heißt, wenn die ersten Raten dann nicht fristgerecht kommen, wird die Bank mal anfangen, außergerichtlich zu mahnen und anzuklopfen und zu sagen, hallo, warum kommt denn nichts, was tut sich da? Aber wenn man da gar nicht das Gespräch sucht mit den Banken, dann wird schon irgendwann die Klage eintrödeln. Also es gibt jetzt keine konkrete Frist, aber die Banken haben sicher interne genaue Regelungen und Vorschriften, wie oft außergerichtlich gemahnt wird und wann dann die Klage eingebracht wird.
Eurer Erfahrung nach sind die Banken eher auf der verständnisvollen, kulanten, empathischen Seite oder sind sie gezwungen, ihrerseits durch Basel II und diese ganzen neuen Zwangsgeschichten brutal zu sein?
Da hat sich wirklich gezeigt, wichtig ist, dass man das Gespräch sucht.
Okay.
Reagiert man gar nicht, gibt es einen ganz klaren Weg und es wird sicher geklagt. Wenn man nicht zahlen kann, wenn man vorübergehende Schwierigkeiten hat, ist es sinnvoll, Kontakt aufzunehmen, irgendwelche Zahlungsaufschübe zu vereinbaren. Und da ist einfach auch wieder wichtig, alles schriftlich festzuhalten. Ja.
Soll ich meine Anwältin dabei haben bei so einem Gespräch?
Eine klassische Antwort ist oft, das kommt darauf an. Also ich denke schon, wenn man ja zuvor schon den Kreditvertrag unterschrieben hat und dazu fähig war, sollte man auch sowas aushandeln können mit der Bank. Aber natürlich ist es auch hier eine eigene Sprache, die verwendet wird. Und wenn ich mir unsicher bin, dann ja. Aber ist halt wieder, wenn ich mir eh schon die Kreditraten nicht leisten kann, auch wir Anwälte arbeiten nicht kostenlos. Das ist unser Beruf. Wir haben unsere Stundensätze und auch die sind dann zu bezahlen.
Genau. Also prüfe, wer sich da ewig bindet, ne, in Wirklichkeit.
Ganz klar.
Ja? Susanne Kieber, zurück zur Straße. Jetzt fahre ich nur 80, wie du immer so bemängelst. Dafür lebst du noch, meine Liebe. So. Aber was ist, wenn es mir wirklich passiert? Was ist, wenn ich, und jetzt müssen wir alle ganz stark sein, trotzdem müssen wir dieses Szenario auch mal auf den Tisch legen, einen Unfall mit tödlicher Folge habe, ja, kann ich mir dann gleich im Wald auch die Kugel geben oder wie geht das dann weiter? Kann ich überhaupt beweisen, dass ich kein Mörder bin, sondern dass mir da ein Unfall passiert ist?
Also, ja, also brauchst du nicht gleich die Kugel geben.
Okay.
Also zumindest in unserem Rechtsstaat funktioniert das alles eigentlich schon recht gut.
Ja.
Und keiner, der jetzt dem sowas passiert, was eh schrecklich genug ist, wird da jetzt zum Mörder gemacht oder als Mörder angeklagt, weil im Straßenverkehr passieren halt Sachen. Mhm. Ich meine, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt unter Drogeneinfluss oder alkoholisiert einen Unfall verursachst oder eben aus anderen Gründen, weil es halt einfach passiert, man ist kurz abgelenkt. Das wird natürlich schon beachtet.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Sicher.
Ich habe bis heute nicht kapiert, warum Alkohol und Drogen eine, wie sagt man, mildernde Funktion haben. Ist das noch so?
Na, mildernd im Gegenteil.
Wirklich? Also ich war betrunken, Herr Rath, und dann ist weniger Gefängnis oder sowas. Nein.
Nein, nein.
Also das ist auch keine Ausrede.
Nein, ist auch keine Ausrede. Ich meine, es gibt einen Sonderparagrafen im Strafrecht. Wenn ich eben so alkoholisiert bin, dass ich nicht mehr zurechnungsfähig bin, dann werde ich deshalb bestraft, weil ich mich in diesen Zustand versetzt habe und gewusst habe. Okay. Ich mache nachher eine Tätigkeit, wo ich eigentlich bei Bewusstsein sein sollte, wie Autofahren. Mhm. Aber ein Milderungsgrund ist das auf keinen Fall. Im Gegenteil.
Im Gegenteil sogar?
Ja, ja, im Gegenteil.
Okay, gut. Also die Verantwortungslosigkeit wird dann auch mit bestraft.
Ja.
Ja. Habe ich überhaupt eine Chance bei tödlichem Ausgang, da aus der Nummer rauszukommen? Ist nicht das Leben sozusagen die Grenze? Ab danach gibt es nur noch Schmalz?
Also ich meine, es ist die Frage, wie man was man unter rauskommen versteht.
Ja, das ist auch wahr. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Also wenn jemand gestorben ist, glaube ich, ist er mal an der Strafe per se kein Vorbeikommen.
Also es gibt erst einmal ein Strafverfahren, wo geklärt wird, warum ist dazu gekommen und aus welchen Umständen und trifft den Täter oder den Verursacher ein Verschulden und wenn ja, trifft ihn ein schweres Verschulden oder nur ein leichtes. Danach bemisst sich dann auch die Strafe.
Mhm.
Mord wird regelmäßig am Vorsatz fehlen, außer ich fahre bewusst jemanden nieder, weil ich ihn umbringen will. Das ist aber eben beim typischen Verkehrsunfall ja nicht der Fall.
Mhm, okay, und das muss nachgewiesen sein.
Das muss nachgewiesen sein. Da musst du auch Ansatzpunkte dafür geben. Also es gab schon Fälle, wo jemanden absichtlich jemand zusammengefahren hat und das dann natürlich auch als Mord behandelt wird. Aber der normale Verkehrsunfall auf der Straße, wird es in der Regel nicht sein.
Und die Nachweisbarkeit, nicht? Also Drohungen zuvor.
Ja, genau, sowas, ein Naheverhältnis. Ne? Oder ja, natürlich eine Amokfahrt kann schon auch ein Thema sein. Aber beim normalen Verkehrsunfall, wo ich halt von meiner Fahrbahn abkomme und in den entgegenkommenden hineinfahre. Ja.
Gut, so, jetzt haben wir ein Todesopfer zu verzeichnen. Ja? Und jetzt sind das doch Menschen, die oft etwas haben. Ein Besitz, ein Haus, Grund und Boden. Das heißt, wir kommen jetzt sozusagen vom Regen in die Traufe, müssen diesen Unfall juristisch behandeln und jetzt geht doch der Wahnsinn, Nina, erst los mit Erbrecht und sowas, oder? Was kann ich tun, obwohl ich das nie will? Aber wie kann ich mich da absichern? Kann ich das überhaupt?
Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also wir haben ja Gott sei Dank im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Erbfolge. Aber gerade im Verkehrsbereich wissen wir nie, wie alt sind wir, wenn uns da etwas passiert. Mhm. Und die Errichtung eines Testaments und die erbrechtliche Entscheidung machen oder treffen Leute sehr oft erst in älteren Semestern.
Ja.
Und darum ist es wirklich gut zu wissen, jeder, der testierfähig ist, jeder, der volljährig ist, kann ein Testament errichten und selbst regeln und bestimmen, wie er seine Verlassenschaft regeln will und aufteilen will. Und natürlich, wenn da im Vorhinein Vorsorge getroffen worden ist, kann das im Verlassenschaftsverfahren schon viel helfen. Aber ich glaube, vorrangig ist natürlich in so einem Fall für die Betroffenen nicht gleich die Abwicklung des Verlassenschaftsverfahrens, sondern vielleicht auch mal finanzielle Ansprüche. Also die Konten der Verstorbenen sind ja dann oft gleich mal gesperrt, darauf habe ich keinen Zugriff. Aber wenn ich als Frau oder auch als Mann von dem anderen Ehepartner Unterhalt erhalten habe, kann ich sehr schnell einen Antrag auf Witwenpension stellen oder Witwerpension.
Okay.
Muss man natürlich prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Aber da ist wirklich wichtig, wenn ich diese Pension, diesen Pensionsanspruch ab dem Todeszeitpunkt haben möchte, dann darf ich nicht länger als 6 Monate zuwarten. Bei den Kindern, also bei den Waisen, ist die Frist durchaus bis zur Volljährigkeit gehemmt. Also da wird diese 6 Monate gelten dann erst ab Erreichen des 18. Geburtstags. Mhm. Aber auch da zahlt sich natürlich für die Familie oft eine schnelle Antragstellung aus, dass man so mal zu raschen Geld kommt.
Wenn ich jetzt zu dir käme, vorher, morgen, und sage, ich möchte mich fit machen für eine solche Situation, Gott gebe, dass sie nie eintreten mag, kannst du dann überhaupt was machen? Hilft das?
Natürlich. Also ich versuche dann immer mit den Menschen mal herauszufinden, ob sie auch über die gesetzlichen Bestimmungen informiert sind. Also es stellt sich auch manchmal heraus, dass ein Testament gar nicht erforderlich ist oder wir es zwar verschriftlichen, weil es den Personen wichtig ist, aber dass sie 1:1 die gesetzlichen Bestimmungen geregelt haben wollen. Aber natürlich stellt sich oft heraus, man ist mit irgendjemandem zerstritten, da möchte man nicht, dass was hingeht. Oder man hat gewisse Gegenstände, die man an gute Freunde vermachen will. Oder gerade Tierschutz ist immer wieder ein Thema, wo jemand sagt, wenn morgen was mit mir ist, dann will ich, dass mein Geld auf den einem Konto an diese Tierschutzstelle geht. Sowas muss ich in einem Testament regeln, weil das würde uns das Gesetz nicht bieten. Aber ein Testament kann vor einem Anwalt abgeschlossen werden. Wir müssen halt auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften halten. Aber das kann an und für sich rasch erledigt werden.
Susanne, verzeih, aber ich muss da noch nachhaken. Nina, jetzt liest man, hört man auch immer wieder von wirklich Streit nach einem Todesfall um das Erbe, zum Teil sehr bitter ausgetragen, für niemanden angenehm. Ist das verhinderbar, nämlich wenn es mein Erbe ist, um das da gestritten wird?
Komplett verhinderbar würde ich sagen, nicht. Ja. Also wir haben natürlich sehr oft dann die Streitigkeiten, wo es darum geht, war die Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung noch testierfähig? Gab es vielleicht schon eine Demenz oder eine andere Erkrankung, die hinderlich war? Wir streiten auch manchmal darüber, ob die Unterschrift tatsächlich von dem Testator stammt. Also auch da haben wir dann Gutachten und es dürfen viele Beweise gesammelt werden, dass man die Handschrift des dann ja schon Verstorbenen noch nachweisen kann. Also ausschließen kann ich es nicht. Aber natürlich macht es sehr viel Sinn, auch in einem Testament durchaus Gründe festzuhalten, warum ich diese und jene Person einsetze und diese und jene, die eigentlich einen gesetzlichen Anspruch hätte, bewusst nicht als Erbe haben möchte.
Hypothetischer Fall, da kannst du dich, sollst du dich jetzt auch einmischen, Dr. Susanne Kieber. Ich bin ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit einem weltweiten Geschäft. Ja? Ich lasse mich scheiden, weil ich eine um 35 Jahre jüngere Frau kennengelernt habe, die mich wirklich von ganzem Herzen mich will. Nicht mich, mich als Mensch, als Mann, keinesfalls es auf mein Geld abgesehen hat. Es wird geheiratet, es wird ein Testament aufgesetzt, in dem steht, meine junge Ehefrau, die ich über alles liebe, soll alles bekommen. Meine vier zuvor gezeugten Kinder, die auch schon in meinem Betrieb arbeiten, sagen wir mal, es ist ein Waffenhersteller, zum Beispiel rein hypothetisch, und die drehen jetzt durch. Ist diese Vernunft, wenn man es so sagen will, dass sie sagen, wir sind doch die Kinder, wir müssen doch auch etwas bekommen. Ist das überhaupt juristisch relevant?
Natürlich. Also da gibt es auch da eine ganz klare Regelung und das ist der Pflichtteilsanspruch. Das Gesetz gibt uns gewisse Schranken bei der Testamentserstellung. Wir dürfen zwar reinschreiben, ich will nur diese eine Person, aber die Pflichtteilsberechtigten können sich auf ihren gesetzlichen Anspruch stützen. Und das ist die Hälfte des gesetzlichen Erbes. Relevant kann aber natürlich in solchen Fällen dann wieder sein, ob die Pflichtteilsberechtigten durch Schenkungen zu Lebzeiten oder eben bereits Erhaltenen schon ausreichend erhalten haben, dass eben kein Pflichtteils- oder eben ein Pflichtteilsergänzungsanspruch mehr besteht. Und das sind dann natürlich sehr oft aufwendige Verfahren, wo es auch schon Schenkungen vor zig Jahren gegeben hat. Dann muss das alles rückwirkend bewertet werden. Mit dem
aber
beschäftigen wir uns sehr oft.
Für Anwälte, sage ich mal, ein bisschen despektierlich ein Fressen, ne?
Natürlich.
Ja, also da kann man mal zeigen, was man drauf hat.
Ganz klar.
Ja, deshalb ist es auch wichtig, dass man zum Spezialisten geht. Also ich glaube, das ist schon sinnvoll, wenn man sich gerade bei solchen Fragen, wo es um was geht, zu einem Anwalt begibt, der auf Erbrecht spezialisiert ist, weil das, da geht es ja auch um viel und insofern... Ja.
Seid ihr da so rein zufällig?
Ja, die Nina.
Rein zufällig ist Nina Erbrechtsspezialistin. Da hätte ich aber auch drauf kommen können. Ja, so, das heißt, dass der Pflichtteil, hast du, glaube ich, gesagt, ne, ist geregelt. Das hilft den meisten Betroffenen nicht, ne? Weil sie ja, je mehr da ist, umso mehr verlieren sie jetzt in Anführungszeichen, wenn sie nur den Pflichtteil akzeptieren. Aus deiner Erfahrung, aus der Geschichte heraus, lohnt sich das überhaupt, so eine Kiste aufzumachen? Das kann ja oft über Jahre gehen.
Absolut. Also ich glaube, wenn wir von so hohen Sphären und so viel Geld reden, ja, dann sind die Leute eh streitsüchtig dadurch. Und da kostet es, was es wolle, man zieht das durch. Relevanter ist das natürlich im kleineren Bereich, wo wir schon sehen, dass die Leute klagen, wenn Rechtsschutzversicherungen da sind. Wenn es keine Rechtsschutzversicherungen im Hintergrund gibt, muss man sich natürlich überlegen, ob einen der Prozess und die möglichen Kostenfolgen das Ganze wert ist oder nicht.
Okay, ich habe jetzt eine ganz dumme Frage und ich schäme mich auch nicht. Ein wenig, aber als Künstler habe ich eine Ausrede. Wenn ich klage in so einem... Aki, das ist unser Studiohund, der hat seinen eigenen juristischen Fall offenbar draußen irgendwie gefunden. Aki, komm her, alles gut. Sorry, lieber, aber da sehen Sie, wir produzieren lebend. Das heißt, dieser Podcast ist nicht von einer künstlichen Intelligenz hergestellt. Mir ist meine Frage entfallen. Ich komme später drauf zurück, weil sie gar so blöd war, Susanne. So, also Erbrecht. Jetzt gibt es ein neues Universum, was mich persönlich interessiert und für das wir auch diesen Podcast hier gerade produzieren. Das ist das Netz, Social Media. Ja? Mir kommt es manchmal vor, als sei es ein rechtsfreier Raum, weil man kriegt eigentlich nichts mit, außer dass die Ehefrau des Kanzlers, glaube ich mal, vor ein paar Jahren ein paar Hater geklagt hat. Man muss zu ihrer Ehrenrettung natürlich sagen, alles, was sie dort eingenommen hat, glaube ich, geht an soziale Einrichtungen. Also zumindest wurde das so kolportiert. Soll ich das? Darf ich das? Was bringt mir das?
Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Okay. Ja?
Die Problematik ist natürlich oft die, dass man es nicht nachweisen kann. Aber da muss man auch wieder unterscheiden, trete ich jetzt unter einem unter meinem richtigen Namen auf und poste, also das haben wir wirklich regelmäßig, dann habe ich schon die Screenshots, die Beweise werden gesichert. Also gerade da tut sich sehr viel, dass man Beweise hier gut sichern kann.
Auch durch das neue Gesetz aus Brüssel, nicht? Dieses digitales Gesetz, irgendein neues Gesetzepaket ist jetzt.
Also das auch, und in den letzten Monaten war ja auch ganz medial präsent Hass im Netz. Also
genau, das meine ich.
Genau.
Ja, also das heißt, ich darf zu dir kommen und sagen, Nina, ich weiß, du bist zwar sehr auf Erbrecht, aber kannst du dir das anschauen? Machst du das? Hast du Fälle?
Ja, wobei wir in der Kanzlei wirklich versuchen, fachgebietsmäßig tätig zu sein. Und wir haben hier noch eine Kanzleikollegin, die auch bald als selbstständige Anwältin tätig ist, die auch auf diese Sparte spezialisiert ist. Und wir würden oder stimmen uns dann immer intern ab, zu wem der Fall besser passt.
Ah, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich zu euch komme, bin ich immer richtig, weil wenn ihr es nicht als Fachleute kennt, habt ihr, wie sagt man, Assoziierte?
Genau. Ein Netzwerk. Ja? Also wir haben wirklich ein Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, das kann man auch ganz offen sagen. Wir machen zum Beispiel kein Asylrecht, haben wir Kollegen, die wir da gerne weiterempfehlen.
Ja, wirklich gut ist. Und das heißt, genau. Das ist ja im Sinn der Sache, dass der Klient dann, auch wenn er nicht unserer ist, bei ihm wirklich in gute Hände gelangt.
Okay. Das ist, ihr seid ein Hub, ne? Ihr seid eigentlich eine zentrale Stelle, zu der man mit allem kommen kann. Und dann
die ehrliche Antwort erhält, ob wir es machen oder nicht.
und ich gehe aber nicht unverrichteter Dinge aus der Kanzlei, sondern ihr habt gleichzeitig jemanden, der oder die darauf spezialisiert.
Ja.
Ja, deswegen die Anwältinnen in St. Pölten. So, jetzt ist mir eingefallen. Was ich wissen wollte, und es ist wirklich saublöd. Aber ich checke es nicht. Wenn ich eine wie heißt das? Nicht Haftpflicht, wenn ich klagen will.
Rechtsschutzversicherung.
Rechtsschutz, danke. Siehst du, da fängt schon an bei mir. Wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe, kann ich dann Hinz und Kunst wegen jedem Blödsinn einfach verklagen, weil ich bin ja versichert.
Nein. Erstens einmal prüft die Rechtsschutzversicherung, ob die Klage Sinn macht. Also es muss schon irgendein Substrat, ein rechtliches da sein.
Okay.
Und außerdem, spätestens nach der dritten sinnlosen Klage wird es dich raushauen.
Und die dürfen das?
Die dürfen das, die dürfen Schadensfallskündigung natürlich, ja.
Das heißt, ich soll mir tunlichst jedes Mal überlegen, wenn ich gewinne, ist ja alles Dulli, ne?
Ja.
Ist ja kein Problem. Aber wenn ich sozusagen verliere, zahlt die Versicherung, das macht sie ja exakt zweimal.
Ja, es kann schon, es kommt ganz drauf an, aber es ist nicht so, dass man da jetzt ins Blaue hängt. Wobei, das machen wir sowieso nicht, weil wir wollen ja auch gewinnen für unsere Klienten. Und das ist, wenn man von vornherein weiß, das wird nichts, wir kriegen zwar unser Geld, aber es entspricht nicht unserem Stil, dass man da sinnlose Klagen beginnt, sondern das soll ja schon auch
das
Substrat haben.
Das erspart ihr mir als Klienten.
Ja, genau.
So weiter. Das bringt mich natürlich auf einen Punkt, den ich mir überlegt habe, ob ich euch damit überhaupt konfrontieren soll, aber ich tue es trotzdem, weil es so viele auch interessiert, nämlich die Ethik in eurem Geschäft. Ja? Das fängt damit an, dass man als alter Tatort- oder Krimischauer immer wieder sagt, wie kann die nur so einem brutalen, und jetzt bitte hier eintragen, Killer oder was weiß ich, verteidigen? Was hat die für eine Ethik? Wie läuft das bei euch? Lernt man darüber was auf der Uni? Wie kommt man mit dem ganzen Elend der Welt zurecht?
Also mit dem Elend der Welt müssen wir ja alle irgendwie zurechtkommen.
Ja, das stimmt.
Also das ist nicht anwaltsspezifisch.
Ja, das stimmt.
Auf der Uni gibt es ein Fach, wie war das, Rechtsphilosophie und Rechtsethik. Also da wird schon das auch angesprochen. Und ja, gleich zu
Beginn. Aber wir können uns ja auch gar nicht immer, ich sage jetzt mal, hinauswinden, weil es gibt das sogenannte Institut der Verfahrenshilfe, also gerade im Strafrecht, auch im Zivilrecht, aber für uns kommt es häufiger im Strafrecht vor, wenn sich Leute den Anwalt nicht leisten können, dann wird ein Verfahrenshelfer unter gewissen Voraussetzungen beigegeben. Und wenn wir da bestellt werden, könnten wir natürlich aktiv einen anderen Kollegen damit betrauen, der das als Substitut macht. Mhm. Oder man macht es selbst. Also man kommt nicht um alle Strafprozesse umhin.
Darf ich euch fragen, wie es euch dann dabei geht? Darf man das fragen? Ist das irrelevant?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte noch nie einen Mörder.
Okay.
Ich hatte mal eine Vergewaltigung, wo... Okay. keine Verfahrenshilfe war, sondern eine Wahlverteidigung, die wir damals in der Kanzlei hatten. Und der war nicht geständig. Und ich hab versucht, das Beste zu machen und natürlich im Sinne des Mandanten zu handeln, habe aber für mich schon festgestellt, ich kann gut damit umgehen, wenn jemand geständig ist. Mhm. Und ich versuche für die geständige Person das bestmögliche Ergebnis herauszuholen. Okay. Ah. Dann habe ich selbst nicht so ein Problem, weil man sagt, okay, der hat einen Fehler begangen, der versucht so und so sein Leben in den Griff zu bekommen, das ist für mich okay. Wenn jemand das wirklich, auch vielleicht wirklich tatsächlich nicht gemacht hat, aber bestreitet und es steht trotzdem immer dieser Vorwurf im Raum, ist es einfach nicht mein Rechtsgebiet. Also darum bin ich im Strafrecht kaum tätig und wenn, dann immer eher auf Opferseite.
Okay, gut. Ich versuche zu summieren, was wir gelernt haben.
Darf ich noch
was sagen? Ja, bitte, unbedingt.
Also mein Gebiet ist auch nicht, auch eher auf Opferseite, aber wenn ich es mache, habe ich auch kein Problem, wenn der nicht geständig ist, weil ich nicht der Richter bin. Ich muss das im Rahmen der bestehenden Verfahrensgesetze bestmögliche für den Mandanten tun. Das mache ich auch für ihn. Aber wenn der einfach alles abstreitet und es ist eh so offensichtlich, dass es war, weil überall die Fingerabdrücke und DNA-Spuren und sonstiges, dann glaubt es ihm der Richter eh auch nicht und der muss ja entscheiden. Also ich glaube, der Richter hat da durchaus ein schwierigeres
Los,
genau. Ja. Danke, Nina. Ja. Als der Anwalt, weil wir müssen das, was die Rechtsordnung hergibt, für den bereithalten und ihm sagen, was für ihn am besten wäre. Ja. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Richter.
Also dieser Ruf geht dir ja auch voraus. Du bist eine sehr taffe Nummer. Das sagt man über dich. Die Kiba ist, also wenn du wirklich jemanden brauchst, der fightet wie eine Löwin, das hat mir meine Frau gesagt, dann ist es die Susanne Kieber. Daher finde ich das auch sehr aufrichtig von dir, dass du sagst, ich habe kein Problem damit, das ist meine Aufgabe. Ist es so, dass der Richter auch diese Maximalform der Verteidigung braucht, um zu einem Urteil zu kommen? Ich kann mir vorstellen, dass er braucht auch alle Informationen.
Ja, aber die Informationen hat er eh aus dem Akt und von den Beweisen.
Okay.
Und ich glaube, als Verteidiger kann man ihm nur dann wirklich was bewirken, wenn man jetzt Geschworene hat, also bei den großen Verfahren, weil da kann man mit Emotionen spielen und so. Aber sonst, der Richter hat auch aufgrund seiner Erfahrung und des Akteninhaltes, sucht er sich die Fakten eh selbst zusammen. Also ich glaube, da ist oft viel, dass man halt für einen Mandanten ein langes Plädoyer haltet, aber in Wirklichkeit hat der Richter schon...
Und das
Meinung.
Wissen wir nicht. Genau, ja, ja. Okay, also, wir können jederzeit zu euch kommen, egal womit. Entweder ihr seid darauf vorbereitet, Nina, fachkräftemäßig, das ist euer Ding, oder ihr kennt sehr, sehr kompetente andere Anwältinnen und Anwälte, die das übernehmen können. Ihr bleibt aber trotzdem meine Anwältinnen in so einem Fall, oder?
Auch das kommt drauf an. Also manchmal ist natürlich dann nicht notwendig, dass wir dann das Sprachrohr sind und das nur weitergeben. Okay. In anderen Fällen wird der nur zuarbeiten. Das kommt wirklich drauf an.
Weil es gibt, also mein Zahnarzt ist heikel, mein Arzt, ich nehme an, Gynäkologen sind auch sehr, sehr heikel, mit wem man kann, mit wem nicht. Und so geht es mir dann auch in der Juristerei. Ich will dann bei euch bleiben. Also ich möchte dann nicht irgendwo anders hin. Das ist möglich, oder? Das hier ist so ein General.
Nach außen hin ja. Aber wenn ich jetzt in einer Rechtssache wirklich, ich sage jetzt mal null oder fast keine Ahnung habe, weil es wirklich nicht mein Spezialgebiet ist, kann ich am Papier nach außen deine Anwältin sein, aber es muss im Hintergrund wer anderer bearbeiten, damit es ordnungsgemäß ist.
Wenn ich dich jetzt endlich so weit habe, dass du zu deinen österreichischen Wurzeln stehst, dann werden es nicht wir machen, sondern der fähige Kollege, der das aber super macht.
Okay.
Aber ich werde trotzdem dann Handel halten.
Ja, bitte, danke, sehr gut. Ja, ja, jetzt können wir es auch noch sagen. Ich denke wirklich sehr drüber nach, auch unter juristischem Beistand, jetzt dann doch die österreichische Staatsbürgerschaft nach knapp 50 Jahren gehört sich das auch, gell? Ja? Ja, gut, das beruhigt mich jetzt sehr. Ja, es beruhigt mich, dass ich mit allem zu euch kommen kann. Es beruhigt mich, dass ich euch fragen kann, soll ich klagen, soll ich nicht. Es beruhigt mich sehr, dass wenn ich früh genug mich an euch wende, das gesamte Erbschaftsding, was möglicherweise irgendwann mal oder mit Sicherheit irgendwann mal kommt, möglicherweise nicht so früh, dass dann meine Lieben, die mir folgen, gut beraten sind, auch durch euch. Ja, und ich bin sogar alles, was auf Social Media und im Netz passiert, auch in sehr guten Händen, weil ihr da auch schon Erfahrungen gesammelt habt. Und das ist ja ein Universum. Vielleicht sprechen wir im nächsten Podcast nochmal ganz kurz drüber, was da alles drohen kann, worauf wir Acht geben müssen, weil ehrlich, auch ich, und ich beschäftige mich jeden Tag damit, fühle mich überfordert. Also reden wir das nächste Mal drüber?
Gerne.
Gut, dann danke ich euch sehr. Wir sind wieder drin. Lassen wir uns nicht so viel Zeit. Und danke, dass es die Anwältinnen gibt. Und für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.